Hallo ihr Lieben, an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Angststörung. Also falls sich dieses Thema triggert, überleg, ob du bereit bist, diese Folge anzuhören und pass auf dich auf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Heute ist das hier eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Extra-Folge, die wir einfach mal so einschieben. Weil ich habe Besuch von einer ganz wundervollen, wie sie sich selbst nennt, sexy Lady von meiner Pauli Bert. Und wir wollen heute ein bisschen miteinander sprechen. Aber bevor wir hier jetzt rein diven in unser Thema, wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Woher kommst du?
Oh Gott, wie in so einer Vorstellungsrunde, wenn man so früher in der Schule saß. Hallo, ich bin Paula, 27 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles so über mich erzählen soll. Ich bin auch eine Influencer-Lady, wie die Karibert. Und ja, freue mich jetzt hier zu sein.
Ach, das ist doch schön. Und falls ihr euch wundert, warum wir heute in einem anderen Setting sind, wir sind heute bei uns zu Hause, also bei mir zu Hause, weil ich ein bisschen krank bin. Und wir dachten uns, es ist schöner, das dann hier zu Hause aufzunehmen. Also alle, die mit Video gucken, wir chillen hier ganz entspannt auf dem Sofa, um euch mal so ein Bild von uns zu geben. Lotti und Pepper liegen hier bei uns, wir sind eingekuschelt mit Decken. Wir machen jetzt ein ganz gemütliches, schönes Gespräch. Wir haben hier einen schönen, eiskalten Matcha dabei.
Mit Mango, so geil.
Ja, ne?
Schmeckt so
gut.
Was
ist dein Lieblingsmatcha?
Weiß ich nicht. Hojicha finde ich geil. Hast du den schon mal getrunken?
Ist das Matcha?
Ja, das sind geröstete Grünteeblätter.
Wirklich?
Und dann natürlich schmeckt es so ein bisschen nussig. Das macht
ich dachte,
man dann.
Das wäre Kakao.
Nee.
Aber es sieht aus wie Kakao, oder?
Ja, so ungefähr. Hm.
Okay, ja, das muss ich auch mal testen.
Das schmeckt krass.
Hast du es zu Hause oder holst du dir das immer?
Hole ich mir immer, aber ich habe es auch zu Hause, das Pulver.
Und wo ist dein Favorite Spot dafür in Köln?
Bagel heißt der Laden. Da schmeckt er richtig geil. Kann ich nur empfehlen.
Geil. Und dann einfach mit Kokosmilch oder womit?
Mandelmilch.
Und warm oder kalt?
Kalt. Warm. Richtig. Schmeckt das nicht.
Magst du auch lieber kalte Getränke als warme Getränke?
Ja, außer Tee. Mag ich gerne. Aber
magst du keinen Eistee?
Nee. Eistee mag ich nicht.
Na gut.
Naja, auf jeden Fall.
Die wichtigen Themen haben wir jetzt schon mal abgeklappert. Genau. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
Tschüss.
Nee, also genau. Wir sprechen heute über unsere Darmerkrankungen, denn meine liebe Pauli hat auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sogar. Also ja, da wurde ich auch drauf getestet und so weiter. Das ist auch ein Teil der Testung bereits da. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, weil wir haben gestern am Tisch, haben wir angefangen zu reden und waren so, oh mein Gott, das ist so gut, was wir hier gerade sagen und so wichtig. Lass uns mal einen Podcast dazu aufnehmen.
Ja, Kiki war so, bitte hör auf zu reden, wir nehmen das jetzt morgen auf.
Ja, genau, stopp. Weil du so tolle Sachen gesagt hast und auch im Umgang damit. Und man muss ja sagen, dass es dir heute auch viel besser geht und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bevor wir weiter ins Thema reingehen, würde ich dich gerne meine Icebreaker-Frage fragen.
Oh.
Und zwar, was war der peinlichste Ort oder die peinlichste Situation, in der du mal kacken musstest?
Das ist schon ewig her, aber irgendwie ist diese Geschichte so stuck in my head, aber einfach lustig. Und zwar, als ich die Krankheit bekommen habe, das war mit 14. Da
mit 14 hast du die bekommen, das ist auch früh.
Ja, du ja mit 15.
Ja.
Das war auch früh.
Das ist beides früh.
Und da hatte ich dann irgendwie so mein erstes Date mit so einem Typen und er hatte halt so Konfirmationsunterricht und wir haben gesagt, danach treffen wir uns und gehen spazieren oder so. Und dann, weiß ich noch, saß ich mit einer Freundin im Bus und das war so ganz frisch, nachdem die Krankheit eigentlich diagnostiziert wurde und es war schon diese Zeit, wo es mir schon richtig schlecht ging, aber ich noch gar nicht wusste, was los ist und was man dagegen machen kann und wie man da mit umgeht. Und dann saß ich so im Bus und ich war so, oh, ich habe Durchfall, scheiße, ich habe Durchfall. Dadurch, dass ich aufgeregt war, hat das noch mehr getriggert. Und die Freundin von mir war so, kein Problem, du kannst dann gleich da im Konfi-Raum gehen und ich lenke ihn ab, also mein Date. Und dann dann hat sie mich halt zur Toilette geführt und dann saß ich da halt mit Krämpfen auf Toilette, wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht mehr. Und ich kam nicht weg, du kennst es ja. Man kann dann nicht mehr aufstehen. Und ich dachte die ganze Zeit, wie unangenehm. Und ich war so froh, dass sie so vor der Tür stand und so gesagt hat, niemand darf jetzt in die Toilette kommen. Und er hat ja auch so gewartet, so, wann, wo ist die, wann kommt die? Ja, das war so, also daran kann ich mich irgendwie noch so voll erinnern. Wir sind heute witzigerweise befreundet, also aus unserem Dating wurde damals jetzt nichts. Und irgendwann habe ich ihm nochmal die Story erzählt, behind the scenes, und er fand es lustig. Er meinte so, ach, er fand es gar nicht schlimm, dass er damals warten musste.
Ah, das ist doch süß. Ja. Oh Mann, ja, so mit 14, bei mir war es ja mit 15, da ist man halt so vulnerabel, ne? Das ist ja so ein vulnerables Alter, wo, keine Ahnung, man in die Pubertät kommt, wo sich Sachen verändern, wo man sich auf einmal für Boys oder Girls interessiert. Und dann, also ich muss sagen, damals, das war auch richtig schlimm für mich. Ich habe auch immer richtig gelogen und sowas. Und
man schämt unangenehm. Sich auch so in ja. dem Alter. Du sagst dann ja nicht, ja, ich habe Durchfall, sorry, geht gerade nicht.
Hast du immer so eine Ausrede?
Boah, ich weiß gerade gar nicht mehr.
Bei mir war immer, ich habe immer gesagt, ich habe Migräne.
Ich habe immer gesagt, ich habe Bauchweh. Aber ja. heißt ja nicht direkt, dass ich dann die Schüssel spreng. Ja.
So wie ich eben oben.
Ey. Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja. Ja, aber richtig krass. Was ist Morbus Crohn eigentlich? Also was genau bedeutet das?
Also um zu erklären, was so im Darm passiert. Also die Krankheit ist eigentlich sehr, also kann sich an unterschiedlichen Teilen im Darm eigentlich auswirken. Bei mir ist es oder war es der Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm und es ist einfach so, dass das körpereigene Immunsystem dann das Immunsystem greift körpereigenes gesundes Gewebe an und dadurch entsteht halt eben eine Entzündung, die dann halt eben auch nicht abheilen kann, weil der Körper halt ständig denkt, da sind Erreger, die irgendwie vernichtet werden müssen, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Dadurch hat man dann eine Entzündung im Körper und dadurch hat man Schmerzen, Durchfall, Blut im Stuhl, kann Nährstoffe nicht so gut aufnehmen. Ja, aber das kann sich eigentlich im ganzen Magen-Darm-Trakt auswirken. Aber ich glaube, das Häufigste ist halt im Dünndarm, Dickdarm.
Und wie wurde das bei dir damals diagnostiziert? Also wenn man sich so vorstellt, die 14-jährige Paula damals hat auf einmal voll die Darmbeschwerden bekommen. Und hast du dann so Blut gesehen beim Abwischen oder wie bist du darauf gekommen?
Das Ding ist, wenn es einem als Kind schlecht geht, dann ist irgendwie nicht die erste Reaktion, ich muss zum Arzt, Hilfe, irgendwas ist falsch, sondern man verdrängt das irgendwie so ein bisschen. Ich weiß noch, dass es halt damit angefangen hat, jedes Mal, wenn ich was gegessen habe, bin ich halt auf die Toilette gerannt und hatte halt Durchfall. Ich habe halt nie was gesagt. Ich war halt auf dem Klo, kam wieder und dann, ja, keine Ahnung, war wieder alles okay, so nach dem Motto. Und dadurch, dass ich halt so viel Durchfall hatte, habe ich dann halt extrem abgenommen. Meiner Mama ist es natürlich aufgefallen und die dachte so, oh, die rennt immer nach dem Essen auf Toilette. Und dann dachte sie, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich Bulimie oder so. Sie hat auch gesagt, dass sie immer gelauscht hat an der Tür, was ich da überhaupt so mache. Und meine Lehrer sind auch ganz sensibel mit dem Thema umgegangen. Spoiler Alert, gar nicht. Also die kamen dann, also die haben mich dann irgendwann mal so zur Seite genommen und haben mich so drauf angesprochen und haben gesagt, ja Paula, uns aufgefallen, du siehst nicht mehr so fit aus. Kann es vielleicht sein, dass du magersüchtig bist? Oha. Und ich dachte mir nur so, also damals wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich wusste auch, dass ich jetzt, also ja, ich war nicht magersüchtig, ich hatte auch keine Bulimie oder so. Ich weiß ja, ich saß einfach nur auf dem Klo und hatte Durchfall. Und dann hat meine Mama irgendwann halt gesagt, okay, wir gehen jetzt mal zum Arzt und lassen mal ein paar Tests machen. Und mein Kinderarzt, der hatte direkt die Vermutung, also der hat direkt gesagt, ja, er glaubt, es ist Morbus Crohn.
Hast du in der Familie jemanden, der das auch hat?
Ja, aber boah, sehr entfernte Familie. Also ich glaube von meiner Oma, ein Geschwisterkind, das Kind.
Ah ja, okay, also jetzt nicht direkt, dass du sagst, es war vererbbar.
Vererbt oder nee, so. Also meine Mama und mein Papa, die haben das nicht.
Kannten das nicht?
Nee, meine Großeltern auch nicht, also von keiner Seite. Wo bin ich gerade nochmal stehen geblieben? Ach so, genau, ich war beim Kinderarzt und der hat dann super viele Tests gemacht. Ich hatte eine Magen-Darm-Spiegelung. Auch richtig geil, wenn man so jung ist, wenn man sowas machen muss. Vor allem, ich erinnere mich noch, bei meiner ersten Magen-Darm-Spiegelung, du wirst dann trotzdem so ein bisschen so eingeschlummert. Mhm. Wie nennt man das nochmal?
So sediert.
Ja, genau. Und dann weiß ich noch, dass ich mittendrin aber wach geworden bin, weil es irgendwie wahrscheinlich nicht ausgereicht hat oder so. Und dann weiß ich noch, habe ich so geguckt und so die Schwester da kurz so angefasst und sie dachte sich so, Hilfe, wir müssen mehr davon reingeben, dass die wieder einpennt. Ich weiß noch so, ich habe diesen Schlauch in meinem Po so richtig gemerkt. Wirkt
aber auch, dass sie das dann nicht richtig eingestellt haben, Alter, das geht ja gar nicht.
Ahnung. Ja,
hattest du es auch im Magen, also ist auch oben reingekommen, der Schlauch?
Ja, aber als ich da kurz wach geworden bin, kann ich mich nicht erinnern, da war nichts. Genau, war nur im Arsch. Ja, und dann MRT und Blutentnahme und Stuhlprobe und das ganze Programm, Ultraschall und so weiter. Und dann habe ich die Diagnose bekommen. Dann weiß ich noch, saß ich da und dann hat er so was vor sich hingebabbelt. Ja, Morbus Crohn, unheilbare Krankheit. Ich habe einfach nur geheult, weil ich mir so dachte, wie unheilbar, was bedeutet das jetzt, was heißt das? Und dann die 4 Wochen nach der Diagnostizierung, Diagnose. Mein Hirn arbeitet nicht. Da war ich 4 Wochen nicht in der Schule, saß eigentlich nur auf Toilette, habe dann auch Cortison und so bekommen und wurde dann halt medikamentös erstmal irgendwie eingestellt. Also ich habe noch Azathioprin bekommen. Das ist so ein auch so ein Immunsystem unterdrückendes Medikament.
Ah, damit, und dann ist man aber ultrainfektanfällig,
ja, oder? Ja, voll. Damit halt einfach, ja, das Immunsystem dein Gewebe nicht mehr angreift.
Mhm. Weil es ist ja auch, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, ja wirklich übertrieben gefährlich, oder? Also das ist schon eine Krankheit, die man ernst nimmt und jetzt nicht so wie beim Reizdarm, dass man sagt, oh ja, hast halt manchmal Beschwerden, hahaha, sondern da ist man schon so, okay, wir müssen das hinbekommen, dass das besser,
ja,
ist.
Ja,
ne?
Voll, weil das Ding ist dadurch, dass das ja die ganze Zeit entzündet ist und nie abheilt, mhm, und dieser Entzündungsprozess immer weiterläuft, dadurch vernarbt das Gewebe halt, dadurch kann man halt zum Beispiel einen Darmverschluss oder so bekommen, das ist ja auch mega gefährlich. Mhm. Und wenn du dann halt immer weiter abnimmst und keine Nährstoffe und so aufnehmen kannst, dann kannst du dich ja auch nicht richtig weiterentwickeln und dann geht's dir auch auf lange Sicht schlecht.
Ja, voll.
Ja. Ja, so war so die Anfangszeit.
Ja, und wie war das dann für dich damals mit der Diagnose? Also wie ging es dann danach weiter? Hast du dann wurdest du dann eingestellt und dann wurde es besser und dann konntest du wieder normal am Alltag teilnehmen? Oder bei Morbus Crohn ist es doch auch so, dass man das so in so Schüben hat. Also ja, wurde es dann, genau, irgendwann wieder besser? Und was hat das so mit dir gemacht, als du 14 warst?
Irgendwie habe ich die Krankheit nicht so richtig verstanden. Also ich wusste irgendwie, okay, mir geht's schlecht, ich habe Durchfall und Bauchschmerzen, aber mehr habe ich jetzt irgendwie auch nicht verstanden. Ich habe dann halt Cortison relativ hochdosiert bekommen, bis es mir halt so ein bisschen besser ging, bis dieser Schub dann sozusagen überwunden war. Und dann wurde das Cortison reduziert und dann hatte ich nur noch dieses andere Immunsuppressat. Und dann, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, weil es wirklich so lange her ist, wie die Anfangszeit war, aber kurz zusammengefasst, über all die Jahre, also 11 Jahre lang, hatte ich diese Schübe, die kamen immer wieder. Ich würde sagen, es waren so 3, 4 oder so im Jahr und die haben dann halt schon immer so 1, 2 Monate halt angehalten. Also es war dann so eine durchgehende Phase, wo ich nur flach lag, keine Energy hatte. Und mit Energy meine ich, ich konnte nicht mal mein Bett beziehen oder so, weil ich so schwach war. Und dann habe ich keine Freunde getroffen, war nicht draußen, habe jede Geburtstagsparty oder Treffen oder Klassenfahrt oder sonst was abgesagt, weil ich halt immer eine Toilette brauchte. Es war halt immer akut, ne, wie bei dir, dass du sagst, hey, ich will eigentlich gar nicht rausgehen, weil ich nie weiß, wann bricht das mal aus. Also bei mir war das ähnlich, das kam random aus dem Nichts. Deswegen habe ich dann in der Zeit auch so wenig gegessen, weil sobald ich was gegessen habe, ging es dann halt auch direkt los. Ja, und es wurde zwar trotzdem mit den Medikamenten dann immer ein bisschen besser, dass ich dann wieder so Phasen hatte, wo ich mein Leben wieder normal leben kann, aber die Entzündung kam halt immer wieder und da musste ich halt wieder Cortison nehmen und dadurch wurde ich halt wieder infektanfälliger und durch Cortison bekommt man auch so ein aufgeschwemmtes Gesicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Moonface oder so nennt man das, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen. Das war natürlich auch irgendwie doof für mich, weil dann sah ich irgendwie so ein bisschen angeschwollen aus und wenn du so jung bist, dann schämst du dich auch wieder dafür. Also es war ein ewiger Kreislauf.
Ein Teufelskreis, ne?
Ja.
Ja, krass. Und wie war das dann für dich damals so, weil das war bei mir halt richtig extrem mit Freunden, was du gerade meintest, mit Party machen, mit, keine Ahnung, manchmal essen gehen oder reisen oder sowas. Wie war das damals für dich? War das dann wirklich in den Phasen, wo du es nicht hattest, dass du dann gar nichts hattest und dann warst du auch voll fein und selbstbewusst und hattest keine Ängste und dann kam es wieder und in der Phase warst du dann so eingeschränkt oder hat sich das auch so auf dein ganzes Leben ausgebreitet, wie jetzt zum Beispiel bei mir?
Ich muss sagen, dadurch, dass diese Krankheit in Schüben verläuft, habe ich das auch wirklich nur in diesen Schüben erlebt. Also sobald ich den Schub hatte, wusste ich, ich brauche eine Toilette, 5 Meter entfernt mindestens. Ich kann nicht raus, ich will niemanden treffen. Also auch wenn, als ich ein bisschen älter wurde und so und es dann so in die Richtung ging, dass man irgendwie, ne, sich mal datet und jemanden kennenlernt und so. Das war nicht möglich für mich. Wenn ich wusste, ich bekomme einen Schub, habe ich immer jede Situationship so direkt gecuttet, weil ich war so, ich will doch nicht intim werden, wenn ich irgendwie blutige Durchfälle irgendwie kurz vorher habe oder danach. Deswegen war es in den Schüben immer so sehr extrem, dann komplett eingeschränkt. Da habe ich dann auch gar nichts gemacht und niemanden getroffen. Da hat man mich einfach dann 2 Monate oder so nicht gesehen. Aber wenn ich dann wieder hochdosiert Cortison oder so bekommen habe, dann war es eigentlich wieder okay. Also ich habe mit 19 dann angefangen, Sport zu machen zum Beispiel. Und sobald der Schub vorbei war und ich gemerkt habe, mir geht's wieder besser, ich kann wieder normal essen, ich muss keine Schonkost essen, habe ich irgendwie direkt wieder Motivation gehabt, mein Leben zu leben. Mhm. Als hätte ich so diese schlimme Phase so ignoriert und gesagt, okay, jetzt leben wir das Leben wieder normal weiter.
Ja, das ist voll inspirierend, weil ich habe auch, ich denke da auch voll oft drüber nach, so, wer bin ich ohne diese Erkrankung? Weil bei mir sind es ja nicht diese Schübe, sondern bei mir ist es ja immer, ich hatte zum Glück keine blutigen Stuhlgänge.
Ja, ist richtig.
Aber ja, bei mir ist es halt schon auch echt belastend. Ich habe jetzt auch gerade wieder so eine Phase, seit 2 Wochen geht wieder gefühlt gar nichts. Also jeden Tag richtig Krise.
Aber hast du dann immer Durchfall? Sorry ja, für schon. TMI, aber hier gibt es im hier Podcast kein TMI.
Kein TMI, ja. Nee. Ich hab schon immer Durchfall. Ich weiß nicht, welches das letzte Mal. Es gibt so, kennst du diese Bristol-Stuhl-Skala?
Ja.
Wo man seine Kacke einordnet nach Konsistenz.
Härtegrad
ja. oder Weichegrad.
Ja.
Und ich bin schon immer in dem weichen Part. Okay. Also ich weiß, ich kann mich nicht dran erinnern. Boah, früher, so jetzt richtig TMI, früher, als ich noch Wurst gekackt habe, Junge, dieses Feeling, wenn man eine richtig fette Wurst kackt und einem so eine Träne runterläuft, weil es so gut tut. Checkst du?
Checkst du,
Philipp? Alle checken. Das hatte ich seit Jahren, also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch früher, manchmal, wenn man auf Toilette saß und dachte, boah, das tut so gut, gerade sich zu lösen. Das habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich es halt so, dass ich denke, boah, das tut so gut, dass dieser Krampf jetzt endlich aufhört.
Ja, voll.
Und bei mir ist es halt auch wirklich immer mit Schmerzen verbunden, was es halt so schwer macht. Ein Kumpel von mir, der hat eine SIBO, also eine Dünndarmfehlbesiedlung. Da sind quasi die falschen Bakterien am falschen Punkt des Darms und deswegen also einmal alles durcheinander geraten. Und der hat auch erzählt, dass er gar keine Schmerzen hat, aber der geht halt so 10-mal am Tag auf Toilette und hat dann halt einfach Durchfall.
Krass.
Und sein Magen macht auch ganz viele Geräusche und so, aber der hat halt keine Schmerzen. Und bei mir, das habe ich jetzt herausgefunden über die Jahre, sind die Schmerzen, ist das, was so schlimm ist. Mhm. Weil die knocken mich, also wenn es jetzt kommt, ich müsste instant auf Toilette auch. Und das ist das, was so ultra einschränkend ist. Also auch die Toilettengänge an sich natürlich, aber vor allem diese Schmerzen, weil jeden Tag so chronische Schmerzen zu haben. Ja. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade gar nichts. Bei mir kommt es aber dann so in Attacken, weißt du? Das ist dann so, boom, und jetzt musst du sofort auf Toilette. So, auch als du hier warst, wir gegessen haben, ich musste dich ja mitten im Satz unterbrechen. Ich so, sorry, ich kann gerade nicht mehr, ich muss schnell hoch. Das muss dann so ganz schnell gehen und das ist halt das, was es im Alltag so schwer macht. Und bei dir damals dann auch, als du das noch so doll hattest, das ist halt, du kannst es halt nicht planen und diesen Kontrollverlust, das ist halt das, was es so schwer macht.
Aber ist es dann so, wenn du auf Toilette sitzt, hast du immer Schmerzen bei jedem Stuhlgang? Oder ist manchmal dann so, okay, einmal kurz durchfallen und dann bin ich durch?
Ja, das gibt's auch manchmal. Aber ich gehe ja jeden Tag auch so 5-mal auf Toilette und dann, keine Ahnung, 2 sind mit Schmerzen. Krass. Und manchmal habe ich auch Tage, wo ich so sage, ach, heute war voll der gute Tag, aber ich bin trotzdem 5-mal auf Toilette gegangen, hatte trotzdem 5-mal Stuhlgang. Und bei mir ist, glaube ich, einfach, wenn mein Darm viel schneller arbeitet als ein anderer Darm.
Das ist so krass, ne?
Ja.
Manchmal denke ich mir so, ich habe gerade was gegessen, ich schluck das runter und mein Darm so, so war das früher immer.
Ja, es sind ja auch so Nerven, die dann da einfach mit zusammenhängen. Ne? Das kann ja nicht sein, so, dass wenn man was isst, dass das direkt wieder rauskommt, sondern es sind dann Nerven, die dann loslegen und dann gib ihm, ey.
Dann denke ich mir auch so, wie kann da immer was ready sein?
Ja.
Dass man da irgendwas rausbekommt.
Das ist krass, oder?
Ja.
Deswegen auch immer so, ich habe aber auch immer so einen richtig aufgeblähten Bauch und so.
Mhm.
Und ach, keine Ahnung, ist einfach scheiße.
Ja, wortwörtlich.
Aber ich hoffe irgendwann, dass wir in 5 Jahren hier sitzen und dass wir nochmal eine Folge aufnehmen und zu sagen, damals.
Ja.
Weil darüber können wir auch mal sprechen, so über Hoffnung. Und
ja. Du
hast ja einen voll bemerkenswerten Umgang mit dieser Erkrankung bei dir damals gefunden. Und das, da hatten wir auch mal drüber geredet und ich war so, boah, das ist so krass, weil für mich ist das super schwer, weil ich es halt jeden Tag habe, dann davon auszugehen, ey, irgendwann habe ich es nicht mehr. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du deinen Umgang gefunden und welches Buch zum Beispiel hat dir da geholfen?
Ich kriege auch immer voll viele Nachrichten dazu. Also auf meinem Social Media Account ist jetzt meine Erkrankung nicht mein Thema, sondern ich mache einfach so ein bisschen Sport und Funny-Content. Aber ganz, ganz selten spreche ich mal darüber und ich merke halt einfach, wie viele mir folgen, die einfach die gleiche Erkrankung haben und mir dann manchmal so schreiben, boah, das gibt mir irgendwie so viel Hoffnung, dass du einfach medikamentfrei lebst und ich weiß. Das
sollten wir vielleicht auch kurz sagen.
Ja, genau.
Du hast es, du sagst auch, du hast es nicht mehr, ne?
Ja, also ich kann ja mal aufdröseln oder kurz zusammenfassen. Ich habe in der ganzen Zeit, also von 14 bis, wie alt war ich denn? 2022, wenn ich 98 geboren bin, ich kann nicht rechnen.
3 Jahre jünger als jetzt. Wie alt bist du?
27.
24.
Ja, okay. Also
ungefähr. Okay. Pi mal Daumen.
So, das heißt so 10, 11 Jahre ungefähr hatte ich einfach diese Krankheitsschmerzen. Und ich habe 3 verschiedene Medikamente einfach durchgetestet, weil diese Entzündung nie richtig weggegangen ist. Und die Medikamente, habe ich Kiki auch gestern erzählt, die haben mich einfach extrem krank gemacht, weil vielleicht war mein Darm dann ruhig und ich hatte keine blutigen Durchfälle. Aber dafür habe ich halt alles andere gehabt. Dann habe ich Gürtelrose bekommen und jegliche Entzündung und Erkrankung und Erkältung und Magen-Darm-Infekt, den man sich vorstellen kann, habe ich dann halt trotzdem immer bekommen. Das heißt, die Zeiten, wo ich keinen Schub hatte, war ich dann eigentlich meistens irgendwie krank oder so oder hatte dann einfach keine Energy. Und das Ding ist, wenn man so jung ist, man will sich damit nicht beschäftigen. Also man sagt auch immer, Morbus Crohn-Patienten verdrängen das so ein bisschen, weil wir keinen Bock auf die Krankheit haben und das so ein bisschen ignorieren.
Ist das so?
Ja, anscheinend.
Ist das so ein Vorurteil?
Ja, anscheinend ist das so ein Ding. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube eigentlich, das ist was Gutes, weil dadurch, dass du das ignorierst, wenn du keinen Schub mehr hast, schafft man das halt irgendwie damit umzugehen und einfach sein Leben weiterzuleben.
Mhm. Weil wenn du diese Pausen dann hast, ne, wo es dir wieder verhältnismäßig genau gut geht.
Und wenn man das dann halt so ein bisschen ignoriert, dann kann man wenigstens die Pausen nutzen und Leben enjoyen irgendwie in der Zeit. Naja, auf jeden Fall, es war immer das Gleiche. Mir ging es eine Zeit lang gut, dann ist die Entzündung stärker geworden, wir mussten wieder die Medikamente irgendwie erhöhen und dann musste ich mich irgendwie, also ich habe auch eine Zeit lang mich selber in den Oberschenkel gespritzt. Dann war es erst alle 2 Wochen, dann musste ich es jede Woche machen, dann hat das Medikament nicht gewirkt, dann brauchte ich nochmal ein neues Medikament. Und ich sag immer, der Leidensdruck muss hoch genug sein, bis man selber das Gefühl hat, man muss sich irgendwie darum kümmern. Weil als ich jung war, wollte ich mich nicht drum kümmern. Ich hatte keinen Bock auf die Krankheit, ich war beschäftigt mit anderen Sachen. Ich war beschäftigt mit Pubertät, Schule, Uni, keine Ahnung. Aber dann, als ich studiert habe, da habe ich in Saarbrücken gelebt und in einer WG. Und ich weiß noch, da habe ich wieder einen Schub bekommen und es hat mich so abgefuckt. Sorry, dass ich das Wort jetzt benutze. Hinter der Kamera fluchen wir die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich dann die ganze Zeit mit Lernzetteln, saß ich dann da auf der Toilette eine Stunde und es war auch unangenehm in der WG. Und dann, oh Gott, ich weiß noch, vor jeder Klausur bin ich dann der Uni aufs Klo gegangen, hatte noch Durchfall, habe auf die Zeit geguckt, damit ich pünktlich noch in den Saal komme und so.
Boah, einfach wirklich mein Leben.
Ja, und es hat mich so abgefuckt und ich dachte mir, es reicht mir, ich kann nicht mehr. Die Ärzte können mir anscheinend nicht helfen, die Medikamente bringen nichts, geht jetzt seit 10 Jahren so, ich bin alt genug, ich muss jetzt was ändern. Und dann hat meine Mama, Shoutout an meine Mama, die hat wirklich jahrelang immer versucht, mir irgendwas mitzugeben. Bücher und irgendwelche Kuren, die ich machen kann und neue Ärzte und so weiter. Und dann habe ich ein Buch von meiner Mama durchgelesen. Es war richtig intensiv. Das heißt, die Macht des Unterbewusstseins von Joseph Murphy. Da gibt es teilweise, also das kann man als Hörbuch überall hören. Da gibt es schon so viele erneuerte Versionen davon. Aber alles eigentlich der gleiche Inhalt. Deswegen, wenn ihr danach sucht, alles ist das richtige Buch, sage ich mal.
Können Sie ja mal in die Shownotes packen.
Ja, genau.
Das so?
Auf Weiß Spotify? Ich nicht. Shownotes?
In die Beschreibung.
Ja, irgendwie hier so. Könnt ihr es finden. Und ja, zusammengefasst geht es einfach in dem Buch darum, dass man sich selber heilen kann mit der Macht seines Unterbewusstseins. Und ich weiß, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, dann denkt man sich so, was labert die Alte da eigentlich? Aber irgendwie, ich habe mir dieses Buch durchgelesen und ich war einfach überzeugt davon, dass was dieser Autor schreibt, das einfach stimmt. Und es geht so ein bisschen in die Richtung manifestieren, nur dass er das Wort Manifestation halt nie benutzt. Er sagt halt, man soll in so einen meditativen Zustand kommen, also den Körper komplett entspannen. Das geht mit, wenn man sich auf den Atem konzentriert, wenn man irgendwie sagt, oh, meine Füße sind schwer, meine Beine sind schwer, mein Bauch ist schwer und so weiter. Dass man einfach von seinen wirren Gedanken wegkommt und nur im Hier und Jetzt bei seinem Körper ist. Und dann stellt man sich so richtig lebhaft Situationen vor, wie es ist, wenn man die Krankheit nicht hat. Und dann habe ich mir wirklich vorgestellt, wie mein Arzt zu mir gesagt hat, Frau Döringer, so beim Ultraschall habe ich mir vorgestellt, wie ich da liege. Und er hat, macht halt immer Ultraschall. Ich weiß gar nicht, ist das beim Reizdarm auch so, dass man das so kontrolliert? Mhm. Bei Morbus Crohn schaut man halt immer, wie verdickt die Darmwand ist, um zu gucken, wie entzündet der Darm ist. Kann man mit einem Ultraschall immer gut kontrollieren und nachschauen. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich da liege und er sagt, oh, Frau Döringer, Sie sind geheilt, die Entzündung ist komplett weg, das hatten wir noch nie. Und es hat mir auch noch nie ein Arzt, jemand, also noch nie ein Arzt hat gesagt, die Entzündung ist weg. Sie ist halt immer, ah, die Entzündung ist leider da, ist ein bisschen zurückgegangen. Und dann habe ich mir einfach ganz viel vorgestellt, wie meine Mama mich umarmt und vor Freude weint und sagt, oh mein Gott, Pauli, und ach, das ist ja so toll, und wie meine Freunde sich freuen und wie ich irgendwie Dinge machen kann. Das habe ich mir ganz lebhaft vorgestellt. Das hast du mir gestern gesagt, dass du so eine ähnliche Methode kennst mit...
Ja, ich habe ein Buch gelesen, das kann ich auch sehr empfehlen. Panikattacken loswerden heißt das. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Autor heißt. Aber der hat eine ähnliche Herangehensweise und das fand ich ultra interessant. Kann ich ja kurz einen Einschub machen. Da ging es ums Ängste, obviously. Und er sagte, dass seiner Meinung nach, dass immer wieder diese Expos machen, also sich immer wieder der Angstkonfrontation aussetzen. Wir müssen auch dazu sagen, ne, obviously ist es ganz wichtig, das jetzt einzuordnen, dass ihr nicht eure Medikamente absetzt und Meditationsarbeit macht und dann denkt, das ist in Ordnung, oder bei Angstattacken nicht zur Therapie geht und keine Expos macht. Das sind einfach so Input, den man vielleicht mal irgendwo gelesen hat und der soll vielleicht ein bisschen inspirieren und euch zu neuen Gedanken anregen, aber bitte seid da vorsichtig mit. Genau, da ging es darum, dass er eben sagte, dass je öfter man diese Ängste immer wieder in den Kopf hervorruft, dass das dann halt immer realistischer wird und dass seine Taktik eine andere ist oder seine Technik mit Ängsten und Panikattacken, die zu behandeln, dass man abends, auch kurz bevor man schlafen geht, sich hinlegt und sich auch in so einen meditativen Zustand bringt und sich dann eine Situation vorstellt, die jetzt für einen unmöglich erscheint. Also bei mir war es zum Beispiel, dass ich ganz entspannt mit meinen besten Freunden essen gehe in ein Restaurant. So, das ist so banal, aber das sind so Sachen, die mir halt einfach Angst machen, dass man sich diese Situation ganz lebhaft vorstellt und dann die verschiedenen Sinne durchgeht. Also dann erlebt man jede Situation zum Beispiel eine Minute lang, geht dann rein und dann guckt man, was rieche ich, was fühle ich, was schmecke ich, was sehe ich, was ist denn der fünfte Sinn? Warte, riechen, schmecken, fühlen, sehen, hören. Was höre ich? Genau, sehr gut. Und dass man so, oh sorry, ich muss einmal kurz husten. Und dass man so diese Situation immer und immer und immer wieder erlebt und das halt über Wochen lang. Ich muss sagen, ich habe es nicht durchgezogen. Leider, ich bin dann in Urlaub gefahren und dann habe ich es nicht mehr gemacht, aber ich will das unbedingt wieder machen, weil der Sinn ist halt so gut dahinter, dass man wirklich sich fühlt, als wäre man in dem Moment, hätte man keine Ängste und als wäre alles schön. Und er hatte auch noch eine richtig interessante Sache, wie man so Angstgedanken stoppen kann. Oh mein Gott, okay, das machen wir jetzt mal kurz. Weil da hat er so ein Beispiel genannt, wie man das für sich selbst herausfinden kann. Wir gehen jetzt einmal rein. Und ihr, alle, die zuhören, könnt ihr auch mitmachen. Und zwar stellt man sich etwas Schlimmes vor. Stell dir mal vor, also geh mal in dich rein, stell dir mal eine schlimme Situation vor und dann fühl mal, auf welcher Seite du diese Gedanken fühlst. Also hast du in deinem Kopf oder hörst du das auf einer Seite, links oder rechts? Hast du eine Tendenz, wo die negativen Gedanken oder die negativen Gefühle sind? Mhm. Fühl mal richtig rein so. Und bei mir, ich konnte direkt sagen links.
Mhm.
So, ich spüre das ganz klar auf der linken Gesichtshälfte oder Gehirnhälfte. Mhm. Und du?
Rechts.
Ja, witzig. Und dann soll man diese negative, ne, man hat das so vor Augen, dieses negative Bild, schiebt das mal in die andere Gehirnhälfte. Schiebt das mal richtig rüber, so wie so ein Stuhl, den du einfach auf die andere Seite schiebst.
Mhm.
Und da ist sie auf einmal positiv. Und das fand ich so krass, weil das hat bei mir so heftig funktioniert, dass negative Gedanken kann ich nicht rechts spüren. Also wenn ich mich so richtig reinfühle und dann sehe ich diesen Moment, wo ich auf Toilette und ich heule und es ist schlimm und alle kriegen es mit und ich kacke mir in die Hose. Ich kann das nicht rechts spüren.
Krass.
Ich kann dir nicht sagen, was das ist. Also es geht nicht auf der anderen Seite bei mir. Und sobald du es rüberschiebst, soll es dann quasi zu einer positiven Sache werden. Mhm. Und so habe ich jetzt, also ich habe das Buch vor 2 Monaten oder so gelesen, immer wenn ich Angstgedanken bekomme, probiere ich es halt in die rechte Gehirnhälfte zu schieben. Und ich glaube, das ist auch ganz viel so NLP, also ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht so aus, aber so, ja, dass man so Gedanken, die man bekommt, halt besser irgendwie einordnen kann. Und so war das ja voll ähnlich, was du eben erklärt hast, dass wenn du abends im Bett gelegen hast und dir diese Situation so nah vorgestellt hast und immer wieder, dass unser Unterbewusstsein ist einfach so viel stärker, als wir glauben.
Ja, wir haben auch gestern kurz darüber gesprochen und dann hast du ja auch so gesagt, ja, und ich will mir das auch vorstellen, aber die Realität ist ja anders. Und deswegen sagt man auch, man soll in diesen meditativen Zustand gehen und sich entspannen und einfach nur sich das vorstellen, weil das Bewusstsein ist viel stärker direkt irgendwie zu sagen, nee, das geht nicht und stopp, ach, das stimmt doch gar nicht und die Realität sieht anders aus. Und im Gegensatz zu dir habe ich das durchgezogen. Ich habe das sogar morgens und abends gemacht. Aber ich sage ja, der Leidensdruck war hoch genug, dass ich gesagt habe, Alter, ich ziehe das jetzt einfach richtig krass durch.
Und man muss auch sagen, du ziehst auch Sachen durch, ne? Also du bist auch so der Typ dafür.
Wenn ich da Bock drauf habe, dann kann ich es durchziehen.
Und wenn du halt dran glaubst.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist so die Basis für alles. Wenn du halt nicht dran glaubst, dann...
Voll. Und ich habe halt dieses Buch wirklich, ich habe so markiert und mir dann selber irgendwie so Glaubenssätze aufgeschrieben und mir die Sachen überlegt. Witzigerweise, das kann ich ja auch mal teilen, ich habe mir auch vorgestellt, wie so kleine Männchen so durch meinen Darm durchgehen und den so reparieren. Ich habe mir das so richtig...
Wirklich?
Ja, ich habe mir so richtig vorgestellt, wie so alles so entzündet ist und dann kommen so kleine goldene Männchen, die sehen aus wie so ein Regentropfen mit Gesicht, richtig random. Das kann ja jeder sich vorstellen, wie er will. Und die streichen dann so überall drüber und fließen so durch den Darm durch und der Darm ist von innen wie so Gold ausgeleuchtet, wie so geheilt und repariert.
Und dein Arzt so, oh mein Gott, sowas haben wir noch nie erlebt, sie haben einen goldenen Darm.
Nee, und dann witzigerweise war es halt dieser krasse Moment für mich war, dass ich halt wirklich 2 Monate später einen Ultraschalltermin hatte und ich lag beim Arzt auf der Liege beim Ultraschall und er sagt wirklich, Frau Döringer, ich kann es gar nicht glauben, aber die Entzündung ist komplett weg, das hatten wir noch nie bei Ihnen. Und natürlich sagt mein Arzt mir nicht, Sie sind geheilt, das darf er gar nicht sagen. Ja. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das war ich. Ich lag da so und ich dachte mir so, das kann nicht sein. Er hat genau das gesagt, was ich mir vorgestellt habe. Und es war so ein krasser Moment für mich, weil egal, ich habe zu dem Zeitpunkt noch Medikamente genommen. Kann schon sein, dass die Medikamente das einfach verursacht haben, natürlich. Aber für mich war das so krass die Bestätigung, dass ich das irgendwie herbeigeführt habe. Und genau, jetzt fetter Disclaimer, fetter.
Ich glaube, allgemein komplett Disclaimer bei diesem ganzen Thema, ja.
Aber dann habe ich halt trotzdem noch das Medikament die ganze Zeit weitergenommen und es hat mich halt extrem krank gemacht. Das war richtig stark, also ich hatte gar kein Immunsystem gefühlt mehr. Und mir ging es noch viel schlechter als vorher eigentlich und ich habe mir kein Rezept mehr dafür geholt. Ich muss auch sagen, in meiner ganzen Morbus-Crohn-Laufbahn habe ich bestimmt 2-mal meine Medikamente abgesetzt, weil ich einfach dumm bin und nicht mit dem Arzt abgesprochen habe, sondern weil ich einfach davon ausgegangen bin, haha, vielleicht kommt es nicht wieder. Es war nicht so, deswegen Leute, bitte sprecht es immer mit eurem Arzt ab, niemals einfach Medikamente auf eigene Faust absetzen.
Du erzählst ja einfach nur, wie du es gemacht hast, ohne dass du sagst, mach das mal, mach immer nach. Ja.
Und ja, ich habe die Medikamente abgesetzt und es kam kein Schub, es kam keine Entzündung, ich hatte keine Bauchschmerzen, Monate sind vergangen, halbes Jahr ist vergangen und ich dachte mir so, wow, irgendwie, was ich mir da jeden Morgen und Abend vorgestellt habe, das hat irgendwie funktioniert und dann habe ich es nur noch so sporadisch gemacht, nicht mehr so regelmäßig und dann hatte ich trotzdem die ganze Zeit Angst. Ich habe trotzdem in Angst gelebt, weil ich dachte, naja, es kann trotzdem immer wieder kommen. Und dann ist ein Jahr vergangen und ich war so, ich bin irgendwie davon überzeugt, dass die Krankheit weg ist. Das kommt nicht wieder. Und je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich das natürlich auch gefestigt und gesagt, habe ich nicht mehr. Ich habe mich irgendwie selber geheilt. Mhm. Und jetzt, 3 Jahre später, ist es immer noch so. Also ich habe keinen Rückfall gehabt, keinen Schub. Ich nehme keine Medikamente. Mir geht's besser als je zuvor. Ich kann Sport machen, ich bin fit, ich habe nur Durchfall wie jeder andere, wenn ich mal was Komisches gegessen habe oder halt mal einen Darminfekt habe oder sowas.
Ja, das ist echt richtig krass. Also erstmal richtig schön, richtig, richtig schön, dass es dir heute so viel besser geht. Und hat sich dann damals zu der Zeit, als er dir dann gesagt hat, ey, die Entzündungen sind viel besser geworden, hat sich da sonst noch was in deinem Leben verändert?
Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also ich habe halt dann mein Studium beendet. Also ich habe Psychologie studiert und das habe ich auch abgeschlossen. Ich hatte dann meinen Bachelor und ich war nicht sehr happy im Studium. Es hat mich sehr gestresst. Ich war nicht happy in der Stadt, wo ich studiert habe. Und dann bin ich zurück nach Frankfurt und habe dann eine Trainerausbildung gemacht und habe im Gym gearbeitet. Und dann habe ich mit Social Media angefangen. Mhm. Also irgendwie hat sich mein Leben auch so in die Richtung entwickelt, dass ich Sachen gemacht habe, die mir wirklich Spaß machen. Und ja, das, und ich habe auch angefangen, Supplemente und so zu nehmen.
Also du hast schon, du hast jetzt nicht nur das mit den Meditationen gemacht, sondern auch deine Lebensumstände haben sich ein bisschen wahrscheinlich den Stress rausgezogen und den Druck rausgezogen. Das hatte sicherlich ja dann auch einen Effekt darauf.
Ja, deswegen ist es auf jeden Fall, also sagt man das so, multifaktoriell? Ja. Ja, es gibt super viele Sachen, die dazu beigetragen haben.
Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich, also es ist jetzt, wie soll ich das sagen, weil ich führe ein Leben, wo ich ultra, in dem ich ultra glücklich bin. Ich liebe das, was ich mache. Ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, oh mein Gott, ich liebe meinen Job und ich habe trotzdem noch meine Beschwerden. Aber der Körper sagt einem schon, ob das, was man macht, gut ist oder nicht, ob das einen glücklich macht oder nicht. Und wenn man jeden Morgen schon mit Herzrasen aufsteht und so denkt, scheiße, jetzt muss ich wieder zu diesem Job, jetzt muss ich wieder mich mit diesen Menschen treffen und ich habe jetzt schon Bauchschmerzen damit, so ändert was. Es ist einfacher gesagt als getan. So, wir sind sehr privilegiert in einer Situation, in der wir sagen, so ändert euren Job, so, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn euer Körper euch signalisiert, ey, es ist gerade zu viel, dieser Mensch tut mir nicht gut, diese Beziehung tut mir nicht gut, der Job tut mir nicht gut, mein Chef ist ein Arschloch, dann ändert was und häufig geht's dem Körper dann auch besser. Also ich merke das auch in Situationen, oder früher extrem, also wo dieses Schamgefühl noch so viel größer war und so, wo ich den Freundeskreis von Fabio kennengelernt habe oder auch als ich angefangen habe, Fabio zu daten und sowas, es war so viel schlimmer damals alles, weil ich halt so gestresst war durchgehend, das geheim zu halten und nicht darüber zu reden zu wollen und mich zu schämen und so, und das hat alles nur noch viel schlimmer gemacht. Sorry, ich musste rülpsen.
Alles gut, lass raus. Hast du mal so eine Phase gehabt, wo du dir so gedacht hast, so, ich hasse mein Leben, ich kann das gerade nicht mehr, es macht mich einfach nur fertig. Also, dass du so ein bisschen so dieses Positive kurz verloren hast durch die Krankheit. Also, hattest du mal so eine Phase, wo du so richtig, richtig an einem tiefen Punkt warst?
Um ehrlich zu sein, ja, schon. Also, so immer wieder, so tageweise, wenn es dann halt mal wieder richtig doll war oder gerade in der Phase, wo ich halt noch nicht so darüber gesprochen habe, war es schon doll. Aber jetzt nicht, doch, also als ich aus dem Ausland wieder zurückgekommen bin, ich habe früher ein Auslandsjahr gemacht, da fing das alles an, so mit 15, 16 und danach war ich
im Ausland
zu Hause.
Hat sich das...
Ja, das ist ja auch nochmal, das kam ja auch noch dazu, dass ich halt gar nicht in meinem Safe Space war, sondern bei einer fremden Familie und die Frau mochte mich überhaupt nicht, die Mutter.
Perfekt.
Eine richtig blöde Kuh und die hat mich echt scheiße behandelt und dann kam halt alles zusammen so, ne, also raus aus dem Safe Space. Mhm. Und man sagt auch, ein Reizdarm hat unterschiedliche Ursachen und unter anderem auch eine lange stressige Periode. Und das war da auf jeden Fall der Fall, plus noch ein Infekt und dann geht's los. Und mein Papa hatte das ja auch verlangt. Mhm. Der hatte das irgendwie auch, da haben wir auch gestern drüber geredet, der hatte das irgendwie auch 10 Jahre oder so, auch richtig doll. Und dann hat er irgendwann so Globuli, nennt man das, glaube ich, ne, genommen.
Ja.
Und dann war es weg. Und seitdem kommt er immer wieder zu mir und sagt mir, komm, probier's nochmal und so. Aber dann meintest du auch, ja, hast du halt nicht dran gedacht.
Ich glaube, es wird irgendwas anderes geben.
Es muss irgendwas anderes geben, was mir helfen wird. Ich weiß das. Ja. Oder irgendwann mache ich doch eine Untersuchung, so Darmforschung, was da gerade alles passiert. Das ist ja unfassbar. So, Gott sei Dank gibt es diese Menschen, die da so engagiert sind und sich da mit dem Darm auseinandersetzen. Und irgendwann wird es was geben, was mir helfen wird. Ich weiß das so 100%. In 10 Jahren, ich werde das nicht mehr haben.
Hast du, das interessiert mich nämlich voll, hast du irgendwie einen Tipp für alle da draußen, die irgendwie so selber darunter leiden? Weil ich finde, du bist so ein positiver Mensch. Bei dir merkt man so richtig, dass du das Leben liebst. Mhm. Und ich liebe solche Menschen, wo man merkt, dass sie das Leben lieben, weil irgendwie gibt einem das auch immer so good energy und man denkt sich so, man fühlt sich immer so voll davon inspiriert, weil ich mir so denke, ne, du sagst ja auch, dein Alltag ist eingeschränkt, haben wir gestern drüber geredet. So, du würdest natürlich auch gerne mal irgendwie weiter wegfliegen, wieder nach, keine Ahnung, Amerika oder sonst wohin. Aber trotzdem findest du ja in jeglichen kleinen Dingen irgendwie so das Positive und das Schöne am Leben. Und das finde ich voll bemerkenswert. Ich denke mir auch, du bist eine krasse Hustler-Lady. Also so, der Darm, der stoppt dich halt trotzdem nicht. Du machst halt trotzdem alles, worauf du Bock hast. Schreibst hier ein Buch und gründest eine Brand und so.
Das ist voll süß, dass du das so sagst. Also danke erstmal dafür. Und ich finde es so krass, weil man selbst nimmt das gar nicht so wahr. Also es ist voll schön, das so zu hören. Und ich denke so, nee, Gott, hör auf. Das stimmt doch gar nicht. Nee, aber ich glaube, von Grund auf bin ich so. Ich bin schon immer so. Ich lache extrem viel. Ich liebe einfach locker sein und witzig sein. Und früher, ich weiß noch, bei meinen Mädels habe ich schon immer, haben wir so Pups-Challenges gemacht und ich war immer die am lautesten gefurzt hat und wir haben uns schlapp gelacht wie sonst was. So auf Geburtstag, weißt du, haben wir noch in die Ecke immer gekackt, gepupst.
Und irgendwie wo man an Geburtstag in die Ecke gekackt hat, wer kennt's
man nicht. Nee, aber schon immer einfach so Spaß am Leben gehabt und das wurde mir Gott sei Dank nie genommen. Mhm. Ich habe meine Momente, ich habe meine Tage, wo ich heule, wo ich sage, diese Scheiße schränkt mich so ein. Aber dann zoome ich wieder raus und denke mir so, aber, und das kam in den letzten Jahren schon, dass ich merke, ich bin glücklich. Also ich.
Lotti, komm her. Mach Platz. Mach Platz. Super.
Und das habe ich.
Hast du's?
Und das habe ich schon, dass ich so in den letzten Jahren gemerkt habe, ey, ich bin voll glücklich. Also ich muss sagen, bei mir hat eine Sache richtig doll stattgefunden. Und früher war ich richtig eingeschränkt von dieser Angststörung. Also da war ich auch so, nee, da muss ich was gegen machen, da kann ich auch was gegen machen. So bei mir, ich habe ja zwei Weisen dieser Angststörung. Zum einen das mit dem Darm und das wird nicht gehen, solange ich diese Darmkrankheit habe, weil so, du siehst das ja selber. Andauernd sage ich, okay, ich muss mal kurz auf Toilette und ich habe Krämpfe und Schmerzen und heule auf Klo und so. Und solange das nicht geht, werde ich immer diese Angst haben, was, wenn ich nicht schnell eine Toilette finde. So, das ist einfach so. Was bei mir aber passiert ist, ist, dass sich diese Ängste ausgebreitet haben. Also am Anfang war es wirklich nur bezogen auf den Reizdarm, so was, wenn ich keine Toilette finde. Dann kam das dazu, dass ich realisiert habe, okay, kein Arzt kann mir helfen. Alle sagen nur, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Wir können nichts mehr für dich tun. Ja, es ist ein Reizdarm, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und das hat sich dann langsam ausgebreitet auf den Rest des Körpers. Gerade so in der Corona-Zeit, wo dann ja auch also wirklich so Bilder man gesehen hat im Fernsehen, die man nicht sehen will. Und war einfach ganz gruselig, dass sich das dann irgendwann ausgebreitet hat auf, ich kann mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen. Ich habe keine Kontrolle über meinen Körper. Nicht nur auf meinen Darm, sondern auf meinen Körper. Und kein Arzt kann mir grundsätzlich helfen. Und dadurch hat sich halt bei mir auch voll die Hypochondrie entwickelt. Also, dass ich so, sobald ich ein Ziehen in der Brust habe, bin ich so, oh mein Gott, scheiße, jetzt ist vorbei mit mir und niemand kann mir helfen. Und ich konnte auch eine ganz lange, also du kennst mich erst in der Phase, wo es mir schon besser ging. Früher war es wirklich so, ich konnte nicht das Haus verlassen, ich konnte nicht einkaufen gehen, ich konnte nicht mehr eben zu DM, ich konnte nicht mit den Hunden, mit Peppa bin ich wirklich immer nur eine Mini-Runde gegangen und bin dann immer stehen geblieben, weil ich wusste, okay, jetzt bin ich schnell wieder in meinem Safe Space. Also ich konnte nicht spazieren gehen. Sport, ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe, seit ich mit meinem Hip-Hop aufgehört habe, mit 19 oder 17 oder so, keinen Sport mehr gemacht, weil sobald mein Herzschlag sich erhöht hat, dachte ich, das ist jetzt der Anfang von der Panikattacke und jetzt falle ich in die Angst und jetzt kippe ich um und niemand kann mir helfen. So, und das hat mich krank eingeschränkt. Also das muss ich wirklich sagen. So, und das war heftig. Ich konnte nichts mehr machen. Alles hat mir Angst gemacht. Ich habe ständig vor meinen Freunden Panikattacken gehabt. So richtig, so ging gar nicht mehr. Das hat mich eingeschränkt. Da war ich unglücklich. Und dann habe ich eine Therapie gemacht. Wir haben viele Expos gemacht und ich habe irgendwie gelernt, mit dieser Art von Angst zu leben.
Warte. Fabio! Peppa muss kacken!
Und dieser Part hat mich richtig unglücklich gemacht und richtig eingeschränkt. Und seitdem das besser geworden ist, muss ich echt sagen, bin ich glücklich. Und seitdem wir die Toilette im Auto haben. Also wir haben eine Camping-Toilette. Wir haben so einen VW-Bus mit getönten Scheiben, haben wir hinten drin stehen. Und das gibt mir auch voll Sicherheit. Also ich weiß nicht mehr, was du mich für eine Frage gestellt hast. Ich bin sehr abgedriftet. Aber ich war schon immer sehr positiv. Diese Phase, wo diese Ängste so krass waren und mich so eingenommen haben, das war nicht gut. Aber ich hatte trotzdem immer Spaß am Leben. Und an den Momenten, wo ich frei und unbeschwert war und die Ängste nicht hatte, so habe ich schon immer genossen. Also ist aber süß, dass du das gesagt hast und das kann ich nur zurückgeben. Du bist auch ein sehr, sehr, sehr positiver Mensch und du gibst jedem Menschen in deinem Umfeld ultra positive Vibes. Das ist sehr schön.
Danke, freut mich auch. Sehe ich nämlich selber auch nicht so. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, als du hast es ja bekommen, als du 15 warst und du hast gesagt, bis wann hast du Hip-Hop getanzt? 19.
Aber nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube 17.
Ja. Aber in den 2 Jahren hast du dich zum Beispiel noch so getraut zum Hip-Hop und das hat dann irgendwann nur aufgehört.
Ja, genau. Anfangs habe ich auch noch Sachen ganz normal gemacht und dann habe ich halt ganz scheiß Erfahrung gemacht bei diesen normalen Sachen und habe dann angefangen, mich zurückzuziehen. Ja, ja, also sowas wie mit der Bahn in die Stadt fahren und mitten in der Bahn merken, scheiße, ich muss jetzt auf Toilette und dann irgendwo beim Bäcker Reizdarm-Session haben und Leute klopfen und ganz unangenehm.
Ich weiß,
und dann nach und nach.
Ich fühle das.
Ja. Ja, voll.
Ich muss sagen, mein Darm hat mir trotzdem immer über all die Jahre gegönnt. Wenn es wirklich wichtig war, zum Beispiel nach dem Abi, ich wollte unbedingt reisen, 9 Monate lang, so einen fetten Pack an Medikamenten mitgenommen. Es ging klar. 9 Monate lang bin ich durch die Welt gereist und es war alles irgendwie fein.
Ja, krass.
Also muss ich sagen, so egal wie. Deswegen, ich habe gesagt, wir brauchen hier noch einen positiven Ausblick, weil irgendwie mag ich das voll gern, dass mir Leute schreiben so, hey, du gibst mir irgendwie voll Hoffnung, dass ich irgendwann auch so beschwerdefrei leben kann. Witzige, oder nicht witzig, aber coole Story am Rande. Ich war einmal mit meiner Oma in einem Café frühstücken und da kam ein Mädchen auf mich zu und sie war so, hey, ich will euch nicht stören, aber ich folge dir schon lange und ich habe dein YouTube-Video gesehen. Ich habe so ein Q&A gemacht über Morbus Crohn. Und da meinte sie so, dass sie auch das Buch gelesen hat und mit ihrem Arzt zusammen Medikament abgesetzt hat und dass sie auch jetzt beschwerdefrei lebt und dass es ihr richtig gut geht und dass ihr das voll geholfen hat.
Krass.
Und ich hatte auch danach so Tränen in den Augen und ich war so emotional, weil ich mir so dachte, diese eine Person, der geht's jetzt gut.
Dafür hat sich schon gelohnt.
Ja, genau. Und ich dachte mir so, wie krass ist das? Deswegen freue ich mich auch voll, dass wir jetzt heute nochmal darüber reden, weil ich mir so denke, vielleicht kann ich das irgendwie noch ein paar Leuten mehr mitgeben, weil...
Voll. Und ich finde auch, sorry, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, aber ich finde es voll gut, was du sagst, weil selbst wenn diese Herangehensweise von dir, dieses positive Denken, dieses Vorstellen, wie wäre es, wenn ich es irgendwann nicht hätte, selbst wenn dich das nicht heilt, ändert das ja trotzdem oder kann das ja trotzdem deinen Umgang mit dieser Krankheit verändern oder dein Verständnis für deinen Körper und
ja, voll.
So.
Und ich muss auch sagen, das ist ja jetzt schon 3 Jahre her, dass ich so einen Schub hatte. Das habe ich gestern auch Kiki gesagt. Ich kann mich schon fast gar nicht mehr so krass an dieses Leid erinnern oder an viele Situationen, die ich damals hatte, die unangenehm waren, die peinlich waren, die schmerzhaft waren. Ich habe auch wochenlang einfach nur, so wie du, geheult auf Toilette, Krämpfe gehabt. Ich konnte nicht aufstehen. Es war so schlimm und ich denke mir so, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich was im Leben verpasst habe, weil die Zeit, wo es mir gut ging, die habe ich irgendwie genutzt. Und man vergisst einfach, finde ich, Leid und Schmerz. Und dafür bin ich so dankbar, dass das Gehirn und der Körper dich das vergessen lässt.
Auch bei Geburten so.
Ja, voll.
Dass sich Frauen häufig gar nicht mehr dran erinnern können, wie doll das wehgetan
hat.
Voll. Aber es ist so schön, dass du das sagst. Das ist wirklich ein positiver Ausblick für alle, die auch Morbus Crohn haben, andere chronische Erkrankungen haben. Es ist immer wahrscheinlich irgendwie ein Teil von einem oder seine Geschichte irgendwie. Aber diesen Teil kann man vielleicht auch irgendwann loslassen.
Ja, und ich finde auch gerade in der Phase, wo es einem beschissen geht, wortwörtlich, da denkt man einfach nur so, ich will gerade nicht in diesem Körper sein, ich will das Leben gerade nicht so führen, wie ich es führe. Aber diese Zeit wird vergehen und man wird einfach vergessen, wie schlecht es einem ging.
Ja.
Deswegen, manchmal kann ich es selber nicht glauben, weil, guck mal, du sagst jetzt zum Beispiel zu mir, ja, du kennst mich eigentlich erst, seit es mir viel besser geht. Und ich habe ja jetzt auch ein komplett neuen Freundeskreis in Köln und ich denke mir immer so, die kennen mich alle gar nicht früher, aber das bestärkt das irgendwie noch mehr, dass ich nicht mehr diese Person bin, die irgendwie mit dieser Krankheit kämpft, sondern dass irgendwie so mein Vergangenheits-Ich ist und das finde ich irgendwie so krass, dass ich mir so denke, es gibt einfach Leute, die kennen mich gar nicht aus dieser Phase, aber es ist auch irgendwie ein schönes Gefühl.
Ja, voll, dass man irgendwann hoffentlich sind wir alle geheilt oder haben irgendwas gefunden, was uns hilft und dann wird es uns besser gehen. Und ich hoffe, irgendwie gesagt, in 5 Jahren sitzen wir hier und Genau. Ich kann dir sagen, so, warte, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ja, wie das
und dann
gibst
du so deine Storytime, wie du irgendwie davon
so weggekommen
bist.
Ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall von dir bestellen. Ich bin ja immer, muss ich auch sagen, habe ich dir auch schon gesagt, immer kritisch bei solchen Sachen.
Ja, voll.
Weil
verstehe
halt,
ich auch.
Ja.
Man denkt sich so, was soll dieser Homie?
Ja, weil ich
was
denke mir so, 10 Jahren, jetzt denke ich ein bisschen anders und dann, aber ey, ich bin dafür offen und ich werde dieses Buch lesen. Ich werde wieder meine Meditation und meine, ich habe mir auch morgens immer so Sätze dann aufgeschrieben für den Tag, so.
Ja.
Ich, und das werde ich wieder machen. Affirmation nennt man das, glaube ich, ne? Morgens.
Ich bin eine krasse Lady, ich bin die Hotteste.
Ja, und bei mir so, ich habe, nee, man darf nämlich nichts sagen, habe ich nämlich
man
gelesen.
Man darf nicht
keine,
nicht
sondern,
und
ja,
kein,
genau.
Man darf nichts Verneinendes sagen.
Also ich habe einen gesunden Darm.
Genau.
Sowas.
Ja.
Ja. Hast du noch letzte Worte, bevor wir noch zu meinen letzten zwei Fragen kommen, die, womit wir mal abschließen? Hast du noch letzte Worte an diejenigen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, die Morbus Crohn haben oder eine andere chronische Darmerkrankung? Was möchtest du denen zum Schluss mitgeben?
Mir schreiben ganz oft welche, die Bekannte oder Familienmitglieder haben mit der Krankheit oder mit einer, es gibt ja auch noch Colitis ulcerosa, ist ja auch sozusagen die Schwesterkrankheit, sage ich mal. Was Bekannte oder einfach Menschen, die im nahen Umfeld sind, was die machen können. Und ich habe irgendwie voll lange darüber nachgedacht und das, was am wichtigsten ist, dass man dafür Verständnis zeigt, dass man sich dafür interessiert, weil ich habe richtig gemerkt, dass ich mich mit der Krankheit so versteckt habe und mit niemand drüber reden wollte, weil ich wollte auch kein Mitleid. Ich dachte mir so, ich, ja, mir geht's scheiße, aber wenn du mir jetzt noch sagst, ach du Arme, dann fühle ich mich auch nicht irgendwie besser. Und deswegen habe ich eigentlich mit niemandem so drüber gesprochen. Eigentlich nur so eine Freundin und meine Mama wissen das eigentlich, so wie es mir wirklich ging, weil man den Leuten sein Leid nicht aufdrängen will. Aber es hilft enorm, darüber zu sprechen und einfach ehrlich zu sein, offen ehrlich zu sein, so wie du das auf Social Media machst. Du postest einfach, wenn du gerade Durchfall hast und im Auto kackst und keine Ahnung was. Und wenn ihr irgendwie Familienmitglieder betroffen und so weiter habt, fragt die, seid einfach für die da, weil das ist das Wichtigste, dass man irgendwie sich nicht verstecken muss mit dieser Krankheit. Und so kann man, finde ich, irgendwie immer gut unterstützen.
Voll, und dass man einfach dieses Thema enttabuisiert, indem man selbst offen drüber spricht. So, ne? Also wir haben auch in unserem Freundeskreis, stehen alle auf und sagen, so, ich gehe jetzt scheißen oder ich gehe jetzt kacken oder so wie du gestern, so, ich muss noch mal kurz kacken gehen. Also es hilft einfach ungemein, weil das ja so schambehaftet ist. Und wir sind jetzt, wir reden da ultra offen drüber, aber ich weiß, dass andere da nicht so offen drüber reden. Und das hilft einfach, wenn man Menschen in dem Umfeld einfach das Gefühl gibt, so, Digga, wir gehen alle kacken, ja, du halt ein bisschen häufiger als wir und ein bisschen doller und meh, aber es stinkt überall bei uns und letztes Make Fun. Und ich finde auch immer, Witze machen bringt auch immer was so.
Ja, voll.
Wenn ich von der Toilette komme und sage, Digga, ich habe gerade richtig einen reingekloppt oder wie du so hast du richtig eben einen reingekloppt.
Die Schüssel gesprengt.
So, ich finde das ultra witzig, weil das nimmt so komplett die Schwere aus der Situation.
Ja, und,
da kann man einfach helfen.
Wir machen es alle und je unangenehmer man das macht, desto schlimmer wird's.
Ist so. Lass einfach komm, wir schreien. Wir gehen scheißen.
Alle gehen scheißen.
Also geh einfach scheißen, wenn du musst.
Und es stinkt nach Tod.
Es ist ekelhaft, es stinkt. Es riecht nach Arsch.
Nach Anus.
Nach Tod und Anus.
Verfaulten Eiern.
Frauen machen es genauso wie Männer. Stell dir mal vor, die hottesten Frauen auf dieser Welt gehen so fett scheißen jeden
Tag.
Genau,
und haben üppigen Periodenschiss.
Richtig krass.
Und sprengen alle die Schüssel, so das knallt.
So, der hotteste Dude on Earth. Warte, wie heißt der nochmal, der jetzt hier gekrönt wird als hottest man alive?
Ah, ich weiß nicht, wie er heißt.
Der von Wicked, ich weiß auch nicht, wer heißt. Todeshot, oh mein Gott.
Ja.
Der geht fett scheißen jeden Tag.
Ha, der hat auch mal Durchfall.
Komplett
oder Verstopfung, auch Kacke, Blähungen, mein Gott. Die Leute
du auch
so, gestern
nach deinem Eis, während du dein Eis isst, sagst du so, oh, ich glaube, ich muss schon pupsen. Das ist so normal.
Wirklich?
Lass einfach das Normale normal machen und einfach drüber reden.
Ich liebe es auch, wie Fabio damit umgeht, weil ich habe gestern so dieses Eis gegessen und ich so, oh, ich krieg gleich Blähungen davon und er nur so, kein Problem, das ist normal in diesem Haushalt. Du darfst jederzeit pupsen. Habe ich mich mega gefühlt. Ich habe ihn jetzt trotzdem nicht angepupst, aber.
Weißt du, wenn du das gemacht hättest, hätte er sich wahrscheinlich gefreut. So, so, ich stelle dir jetzt noch, ich muss nur zu meinem Laptop hier hinten kurz.
Ach so.
Weil ich bin heute nicht so prepared wie sonst, dass ich so ausgedruckt habe, weil normalerweise haben wir das immer, ziehen wir das aus einer Toilette, die zwischen uns steht.
Ach so.
Im Büro, heute haben wir es nicht, deswegen.
Ziehen wir es aus dem Lappy.
Habe ich es aus dem Lappy. Ich muss auch schon wieder rülpsen, warte.
Okay. Ja, ich muss mal die Nase putzen, mir läuft hier der Rotze raus. Mir läuft immer so krass so die Nase.
Wir sind so räudig.
Leute, also, nicht abschalten, es reicht jetzt. Ja, wir wären eklig. Jetzt kommen noch die Endfragen.
Jetzt wird es nochmal richtig deep. Auch wenn das eigentlich schon voll das schöne Ende war. Aber jetzt wird es echt nochmal deep. Also, es sind eigentlich so, dass du mir eine Frage stellst und ich dir. Ich stelle dir jetzt eine und dann stelle ich mir selbst eine, okay?
Okay.
Okay, ja. Also.
Wir tun einfach so, dass ich mir die ausgedacht habe, oder was?
Genau. Was würdest du heute anders machen, wenn du noch einmal ganz von vorne anfangen könntest? Vielleicht auch bezogen auf die Erkrankung.
Ja, ich würde mich früher damit beschäftigen, mich früher um mich selber kümmern, weil ich hätte mir vielleicht viele, viele Jahre Leid ersparen können, weil meine Mama hat mich überall mit hingenommen, zum Heilpraktiker, zu neuen Ärzten, neue Methoden, Bücher, Ernährungsmethoden. Ich habe schon jegliche Entgiftungskur, Darmkur, alles mögliche mal gemacht, jede Ernährungsweise getestet, die man irgendwie kennt. Aber ich hatte da keinen Bock drauf. Ich habe es nur gemacht, weil es meine Mom wollte. Hätte ich es vielleicht selber gewollt, hätte ich vielleicht viel früher einen Weg gefunden, wie es mir viel besser geht. Aber ich war zu faul, literally zu faul, mich drum zu kümmern.
Ja.
Also ich würde einfach früher mich damit beschäftigen und sagen, wir finden da jetzt einen Weg, wie es dir besser geht. Ja.
Muss man halt leider häufig bei chronischen Erkrankungen, ne? Dass man sich halt nicht drauf verlassen kann, dass die Ärzte einer durchhelfen, sondern man sagt ja, ja immer, voll. Man ist der Experte oder die Expertin seiner eigenen Erkrankung.
Genau.
Ja, fühle ich.
So, was muss ich dich jetzt fragen? Ja. Was frage ich dich jetzt?
Ich suche jetzt einfach irgendeine aus, weil ich habe so einen Fragenkatalog. Welche Entscheidung in deinem Leben hat dich am stärksten verändert?
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Also Kiki hat mir gerade vorgelesen, was ich sie jetzt zurückfragen soll. Wie ging sie noch gleich? Welche Entscheidung hat dich in deinem Leben verändert?
Irgendwie so.
Okay.
Am meisten verändert.
Danke für die Frage. Also. Ja.
Gute Frage, Paula. Also ja. Da hast du wirklich was Schönes ausgedacht.
Ja.
Ich würde tatsächlich sagen, darüber zu quatschen auf Social Media. Also ja. Diese Entscheidung, das war, ich habe vorhin so ein Video, als ich scheiße war auf Toilette, habe ich durch TikTok gescrollt und da wurde ich angeschrien von einer Frau, die mir gesagt hat, erst bist du bevor du erfolgreich bist, bist du cringe. Bevor du bist du peinlich und Leute werden über dich reden. So, und dann war ich so, ja, Digga, die haben so über mich geredet früher. So mein alter genau. Freundeskreis, die haben so über mich geredet. Die dachten sich so, was redet die denn jetzt über Scheißerei auf Social Media? So, sowas gibt's nicht. Also hätte ich auf die Leute in meinem Umfeld gehört, wäre ich jetzt niemals da, wo ich heute bin und würde niemals da so offen drüber sprechen. Und da bin ich richtig stolz drauf, auch so auf Fabio, dass er mich da so supportet hat und so hinter mir stand und ich mir jetzt so tolle Leute in meinem Umfeld habe, die da so supporten. Und das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, die mein Leben verändert hat, mit euch darüber zu quatschen. Lieb euch.
Ja, es ist wirklich so. Und erst wenn man dann Erfolg damit hat, dann ist es nicht mehr cringe.
Ne?
Das habe ich auch gesehen, glaube ich.
Das war doch auch, jetzt wieder abgedriftet, aber auch bei deinen Gym-Vlogs. Meintest du auch am Anfang, so alle dachten cringe am Anfang und auf einmal schau sie dir an, 700.000 Follower. Woop, woop, Party in the USA.
Ja, das ist krass. Mehr habe ich gerade auch nicht dazu zu sagen.
Das ist krass einfach.
Ja, mein Gott. Alles ist doch irgendwie cringe. Manchmal denke ich mir auch so, manchmal poste ich immer noch cringe Sachen, aber I love it. Die Leute lieben es.
Ich liebe deinen Scheidi-Content.
Ja, ich auch.
Das ist toll.
Beste.
Mhm.
Eine Sache will ich noch sagen. Wisst ihr, wie Kiki ihre Scheidi nennt? Die sagt einfach Mumsi. Das finde ich so witzig.
Mumsi und Scheidi verabschieden sich jetzt von diesem wundervollen Podcast. Danke, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Wir haben euch lieb. Haltet durch und ihr seid nicht allein mit eurer Scheißi.
Genau, und eurer Scheidi auch nicht. Wir umarmen euch und bis bald bei Kikis Podcast.
Oder bei Paulas Podcast. Warte mal, schau dort an deinen Podcast. Falls ihr jetzt denkt, Paula, oh mein Gott, eine süße Maus, der will ich öfter zuhören. Einmal die Woche ladet ihr eine Podcast-Folge hoch, oder? Mhm. Erzähl, wie heißt dein Podcast?
Freundschaft Minus. Ihr findet uns eigentlich überall, wo man Podcast hören kann. Ich mache das mit Jan, Wüdi nenne ich, einem sehr guten Freund von mir.
Wie nennst du denn eigentlich Wüdi?
Wüdi?
Ist das der Nachname?
Nee.
So.
Okay, ich versuche es ganz schnell zusammenzufassen. Das ist ein bisschen wie mit Hundenamen, dass du plötzlich irgendwann bei diesem Namen rauskommst. Er ist auf Instagram Jax Vita. Dann habe ich ihn einfach Englisch ausgesprochen, Jax Wider. Und dann war er irgendwann Wider. Dann war er Wider, dann war er Wüdel Und jetzt ist er nur noch Wüdi.
Ich dachte, die ganze Zeit mal heißt so.
Nein.
Okay.
Ich habe mir, das war wie mit dem Hundenamen, weißt du, das plötzlich bist du bei einem ganz anderen Spitznamen gelandet und so ist mit ihm. Und ich sage so richtig auf Ernst so, Wüdi, kannst du mir mal bitte das Glas reichen? Nicht Jan, würde ich komisch finden.
Das Ding ist, wenn ich ihn jetzt kennenlernen würde, ich würde ihn Wüdi nennen. Ist das, ich weiß. Komisch?
Nee, ist okay. Ich weiß noch, wir haben einmal, jetzt reden wir hier ewig weiter, wir haben uns schon verabschiedet, wir haben einmal so ein YouTube-Video gedreht und dann kam der Videograf und er so, Wüdi, und er war nur so, Bro, kannst du mich bitte Jan nennen? Das war einfach auch zu viel. Lustig. Naja, auf jeden Fall, wir labern ganz viel Scheiße. Auch üppig deep und über alles mögliche. GV-Geschichten, peinliche Stories und ein bisschen Deep Talk.
Das ist wundervoll. Dann hört da unbedingt rein.
Ehre, danke für den Shoutout. Und danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du hier warst. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge Shit Happens. Wir fangen auch wieder an, neue Folgen aufzunehmen. Jetzt bist du ja gerade hier ein Special Guest zwischen den Staffeln und nächstes Jahr geht's wieder los. Geht's in die nächste
Mega,
Runde.
Mega, freue mich.
Ciao.
Tschüss.